Antipädagogik.
Der Podcast. So, und damit starten wir gleich mit Technikproblemen in die neue Folge. Hallo, ich bin Sandra und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Antipädagogik. Heute starten wir eine Miniserie. 3 Folgen lang soll es um ein Thema gehen, das unseren Alltag als Fachkräfte prägt, ohne dass wir es jeden Morgen neu benennen. Es geht um Macht. Nicht um die große Machtpolitik, nicht um diese abstrakte Form von Herrschaft, die uns gerade so häufig um die Ohren fliegt, sondern es soll um die alltägliche, leise und sehr reale Macht gehen, die wir in unserem Tun gegenüber anderen haben können. Diese Macht zeigt sich in Routinen, in Sprache, in Blicken oder in Entscheidungen, die sich in so kleinen, scheinbar banalen Handlungen manifestieren. In dieser Folge möchte ich ganz speziell auf die Macht schauen, die wir gegenüber Kindern ausüben können. Ich möchte fragen, wie sie entsteht, wie sie sich anfühlt, aber auch was sie bewirkt und wie wir sie so einsetzen können, dass sie nicht verletzt, sondern Sicherheit gibt und hält. Die Idee zu dieser Folgenserie kam mir, nachdem ich mich immer mal wieder mit verschiedenen Fachkräften im Austausch gefunden habe und es dann um so kleine, wiederkehrende Situationen im Alltag ging. Die Art, wie Übergänge laufen oder die Selbstverständlichkeit, mit der Rituale durchgesetzt wurden und die vielen wenigen Momente, in denen ein Kind dann wirklich ernsthaft mal eine Wahl hat. Wir organisieren den Rhythmus des Tages, wir legen fest, wann welcher Teil gerade dran ist. Wir entscheiden, habe ich gehört. Ich habe gehört, dass Kolleginnen entscheiden, wann Tränen gerechtfertigt sind und wann nicht. Und vieles davon mit einer Selbstverständlichkeit, die nur selten unter die Lupe genommen wird. Und als ich mir jetzt diese Selbstverständlichkeit näher angeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass es einen erheblichen Unterschied gibt. Und zwar zwischen der Macht, die einen schützt und stützt, und der Macht, die einen übergeht und verletzt. Und nun fragte ich mich, was bedeutet das für Kinder? Die Frage hat mich nicht mehr losgelassen, denn sie berührt in mir und vielleicht auch bei anderen etwas Grundsätzliches. Nämlich, wie gestalten wir Macht? Wie gehen wir damit um, dass wir sie überhaupt haben? Und wie können wir sie einsetzen, dass sie Kindern dient, statt sie damit zu übergehen? Und ich möchte dabei heute nicht moralisieren. Ich möchte verstehen und Möglichkeitsräume zeigen, wie wir diese Macht nutzen können, sodass sie Sicherheit gibt und Potenziale ermöglicht. Beginnen wir mal damit, was Macht eigentlich ist. Wenn wir Macht sagen, denken viele sofort an Kontrolle oder Gewalt. Es hat was Überhöhtes. Es kann sich auch gut anfühlen und gleichzeitig löst der Gedanke, Macht zu haben, bei vielen ein sehr ungutes Gefühl aus. Einige Menschen halten das so schwer aus, dass sie ihre Macht, in welchem Kontext auch immer, bereitwillig an andere abgeben. Für unseren Kontext hier würde ich Macht heute so fassen. Es ist die Fähigkeit, Bedingungen, Zeitpunkte, Zugänge und Bedeutungen festzulegen. In der pädagogischen Praxis heißt das, Macht ist die Fähigkeit zu entscheiden, wann etwas geschieht, wie es geschieht, welche Alternativen gelten und wer in welchem Moment als maßgeblich gilt. Diese Fähigkeit ist nicht neutral, weil sie nämlich ungleich verteilt ist. Und dafür gibt es einen Begriff. Adultismus. Adultismus beschreibt das strukturelle Ungleichgewicht, das entsteht, wenn allein das Alter einer Person ihr das Recht gibt, für andere zu entscheiden. Das bedeutet also, dass Erwachsene aufgrund ihres Alters und ihrer gesellschaftlich anerkannten Kompetenz einen Vorrang erhalten, der Kinder systematisch in eine passive Rolle drängt. Und dabei geht es nicht um eine böse Absicht, sondern um ein System, in dem wir Erwachsene bestimmen, wann gegessen wird, wie lange geschlafen wird und sogar, ob ein Kind mitreden darf oder nicht. Adultismus kann freundlich, fürsorglich und routiniert daherkommen, aber trotzdem Macht ausüben, und zwar ohne sie zu reflektieren. Und wenn wir uns diese Dynamik bewusst machen, dann können wir beginnen, nicht nur die sichtbaren Entscheidungen zu hinterfragen, sondern eben auch die unsichtbaren Mechanismen, die entscheiden, was als legitim, normal oder auch notwendig gilt. Diese Macht ist nicht nur laut, Sie ist oft sehr leise und versteckt sich in Routinen, in Blicken, Entscheidungen, die Kinder mittragen sollen oder sogar müssen. Und sie ist fast immer asymmetrisch. Denn die Kinder sind abhängig. Von unserer Fürsorge. Von unserer Struktur. Von unserer Interpretation dessen, was sie gerade brauchen. Deshalb ist es für mich ein erster Schritt, die eigenen Entscheidungspositionen zu benennen. Zu sagen, ich entscheide hier. Nicht um zu dominieren, sondern um Verantwortung für diese Entscheidung zu übernehmen. Und dabei ist es auch wichtig, offen zu sein für die Frage, die daraus resultiert, nämlich, wofür dient diese Verantwortung in diesem Moment? Okay, ich weiß, das fühlt sich im ersten Moment ziemlich schwer an. Unseren Rhythmus, unsere Routinen, vielleicht auch unsere Rituale als Machtinstrumente sehen? Wir machen das doch alles für die Kinder. Und ja, das stimmt auch. Nur wie bei so vielen Dingen in unserem Beruf, sind die Grenzen hier nicht scharf zu ziehen. Und es ist fatal, hier in eine Falle zu tappen. Deswegen müssen wir uns selbst und unser System immer wieder überprüfen. Wenn wir uns unseren klassischen Kita-Alltag anschauen, dann sehen wir, wie sehr Rhythmus, Raum und Institutionelles unser Handeln formen. Diese Strukturen sind nicht neutral. Sie entstehen aus Entscheidungen, die wir treffen. Vielleicht auch treffen müssen und sie tragen Hierarchien in sich. Die Schwierigkeit liegt darin, dass viele dieser Entscheidungen aus der Organisationsperspektive heraus sinnvoll erscheinen. Gruppen brauchen Rhythmus, Personal braucht Planbarkeit und Kinder brauchen Sicherheit. Doch eben zwischen Planbarkeit und Übermacht verläuft ein ganz schmaler Grat. Und wenn wir die Perspektive als handelnder Erwachsener in unserer Erwachsenenwelt nicht mal verlassen und bewusst den Blick auch auf die Kinder mitdenken, dann kann es nur schräg werden. Denn in diesem Moment, wenn die Handlungsräume der Kinder so zugeschnitten sind, dass die Wahl nur noch eine Illusion ist oder Emotionen sogar gewertet oder bewertet werden, dann üben wir einfach Macht aus, ohne sie zu hinterfragen. Reflexion bedeutet hier aber nicht Schuldzuweisung, sondern eine Aufmerksamkeitsschulung. Macht manifestiert sich häufig nicht in einem großen, dramatischen Akt, sondern in der Art, wie wir Entscheidungen formulieren, wie wir sie begründen, wie wir Alternativen anbieten oder auch eben nicht anbieten. Es zeigt sich in der Geschwindigkeit, mit der wir zu einer Antwort kommen oder in der Weise, wie wir mit Emotionen sind, in der grundsätzlichen Annahme darüber, dass unser Urteil hier maßgeblich ist. Es geht einfach darum, die eigenen Routinen zu hinterfragen. Welche Gewohnheiten dienen denn der Sicherheit und der Stabilität? Welche Gewohnheiten dienen eher dem Bedürfnis von Erwachsenen nach Kontrolle, Effizienz oder sogar Komfort? Und vor allem, welche dieser Gewohnheiten reduzieren die Autonomie der Kinder, indem sie eben Entscheidungsmöglichkeiten vorgeben, die vielleicht gar keine echten Alternativen sind? Wenn wir anfangen, uns diese Muster bewusst anzuschauen oder sie überhaupt erst bewusst zu machen, dann werden wir merken, dass einige Situationen, die uns als ganz normal erscheinen, eigentlich kleine Machtausübungen sein können. Denn wir definieren Prioritäten. Wir setzen Grenzen und wir entscheiden über Körper und Raum. Und ja, oft mit gutem Willen, Dinge zu sortieren oder Schutz zu bieten. Die Erkenntnis, das zu tun, ist jetzt der erste Schritt zu einem anderen, nämlich verantwortungsvollerem Umgang damit. Ich will mal versuchen, das etwas greifbarer zu machen und habe mir ein paar Beispiele dazu rausgesucht. Mir ist wichtig, es geht nicht darum, jemanden zu verurteilen. Und wenn sich jetzt hier jemand wiederentdeckt, dann soll es auch nicht dazu führen, dass man grundsätzlich seine Berufswahl hinterfragt, sondern eben genau diese Handlungssituation. Und um zu erkennen, wie subtil Macht wirken kann und ob es vielleicht andere Lösungen gab und wenn es die nicht gab, warum. Mein erstes Beispiel passiert praktisch in jeder Kita, meistens Ende des Sommers, beziehungsweise genau jetzt. Der Herbst zeigt sich und man weiß eigentlich nie so richtig, was man anziehen soll. Ihr habt einen Verdacht? Genau, wir stehen gerade in der Garderobe und wir wollen mit den Kindern raus in den Garten. Lisa, Luise will keine Jacke anziehen, denn schließlich scheint draußen ja die Sonne und stolz setzt sie ihre Sonnenbrille auf. Die Fachkraft in der Garderobe sagt, Ah, okay, du darfst wählen. Schau mal, möchtest du lieber die rote oder die blaue Jacke anziehen? Aber eigentlich will Lisa Luise gar keine Jacke. Das heißt, diese Wahl ist gar keine echte Wahl. Sie ist nur eine Pseudowahl. Ich mag das kurz so stehen lassen und später auf die Beispiele zurückkommen. Nämlich, was das hier für Lisa Luise bedeutet und wie wir solche Situationen vielleicht etwas anders gestalten können. Unser zweites Beispiel führt uns in den Morgenkreis. Für mich ist das sogar ein bisschen krasser, aber es ist definitiv noch Alltag in vielen Einrichtungen. Und zwar sitzen wir hier jetzt im Morgenkreis und das Aufräumen war schon holprig. Die Stimmung ist unruhig und wir sitzen auch eher in einem Ei als in einem Kreis. Und jetzt möchte Paul-Peter nicht mitmachen. Dabei ist das doch so gut für das Ankommen und für das Gruppengefühl, oder? Die Fachkraft sagt ganz klar, wir sitzen hier zusammen und alle machen mit. Damit wird keine Option gelassen, sich zu entziehen. Teilnahme wird zur Pflicht und Beziehung wird zu einer Regel. Was passiert denn eigentlich, wenn ein Kind sich verweigert und wir darauf mit Pflicht reagieren? Was bedeutet das, wenn Mitmachen nicht mehr freiwillig ist, sondern zu einer Bedingung für Zugehörigkeit wird? Das dritte Beispiel, das ist eher etwas, was sich oft in Millisekunden abspielt und das sehr lange trotzdem nachwirkt. Es ist eins meiner absoluten Fachbereiche in der Arbeit, nämlich emotionale Entwicklung bei Kindern. Und es ist ganz simpel. Ein Kind weint, ein Erwachsener geht zu ihm und sagt, ach, ist doch gar nicht so schlimm. Und auch wenn es für einige sicherlich fürsorglich oder tröstend klingt, was passiert hier eigentlich gerade? Und wer entscheidet eigentlich, was schlimm ist und was nicht? Ähnlich verhält sich das beim vierten Beispiel. Gleich subtil und trotzdem wirksam. Ein Moment und ein schneller Satz. Das Kind räumt auf und die Fachkraft sagt, das hast du toll gemacht. Klingt nett und ist es vielleicht auch. Aber wer entscheidet eigentlich, was toll eigentlich ist? Lob kann Anerkennung sein. Es kann aber auch Kontrolle sein, nämlich dann, wenn es an Bedingungen geknüpft ist. Und wenn Kinder lernen, dass sie gelobt werden, wenn sie etwas richtig machen, dann lernen sie auch, dass ihr Wert an Leistung hängt. Vor allen Dingen aber ist dieses richtig dabei an die Meinung einer Person gebunden und nicht an die Leistung. Das heißt, es gibt keinen messbaren Wert. Und beim fünften möchte ich nochmal zum Wickeln kommen. Und zwar, mein Kind wird gewickelt, obwohl es protestiert. Die Fachkraft sagt ganz klar, das muss jetzt sein. Und ja, vielleicht muss das jetzt sein. Aber genau so wird schlicht der Wille des Kindes übergangen. Kein Raum für Fragen oder Kompromisse. Das kann aus Routine, Zeitdruck oder Notwendigkeit geschehen. Doch die Seite des Kindes, das Kind, erlebt nur, mein Nein zählt hier nicht. So, jetzt einmal kurz durchatmen. Ich nenne diese Situation nicht, um zu verurteilen und auch nicht, um ein schlechtes Gewissen zu machen, weil ich glaube, sie kommen vor und viele fühlen sich vielleicht ertappt. Mir geht es darum, zu zeigen, wie Macht sich in kleinen Alltagsmomenten zeigt, wie sie sich als Fürsorge tarnt, als Ordnung oder Hilfe und gleichzeitig die Option und Erfahrungsspielräume der Kinder reduziert. Um es einmal klarzumachen, ich nehme mir jetzt die Freiheit, das alles im Kita-Universum anzusiedeln. Doch all diese Situationen, all diese Momente können überall passieren. Zu Hause, bei Oma und Opa, bei der Tante, beim Arzt, in irgendeinem Geschäft. Jetzt hatte ich immer den Unterton, dass das nicht gut ist. Aber was macht denn das mit Kindern? Sie spüren Macht, auch wenn sie sie nicht benennen können. Und sie merken natürlich, wenn ihre Wünsche übergangen werden und ihre Gefühle bewertet werden. Sie merken aber auch irgendwann, wenn sie nur scheinbar mitentscheiden dürfen und ihre Stimme nicht zählt. Und wenn das häufiger geschieht, dann formt sich allmählich ein Gefühl von Ohnmacht oder auch von Fremdbestimmtheit. Sie erfahren, dass ihre Wünsche und Bedürfnisse weniger Gewicht haben als die der Erwachsenen. Und sie lernen fälschlicherweise, ihre eigenen Emotionen zu modulieren, um angepasst zu erscheinen. Aber sie lernen nicht damit umzugehen. Sie lernen zu gefallen und auszuhalten. Und diese Lernprozesse haben eine doppelte Wirkung. Zum einen entwickeln die Kinder Überlebensstrategien, die kurzfristig sogar funktionieren können. Zum Beispiel sich still zu verhalten, um Konflikte zu vermeiden. Oder aber sehr laut zu werden oder zu rebellieren, um wahrgenommen zu werden. Oder sie zeigen sich hyperkooperativ. Es entwickelt sich eine Tendenz, die eigene Stimme weniger zu nutzen, eigene Gefühle zu verstecken. Und das ist fatal, denn zum einen kann mein Gegenüber nicht wissen, was ich denke, fühle oder brauche, wenn ich dafür nicht einstehe. Und zum anderen, das ist noch fast viel schlimmer, verlerne ich selbst meine Gefühle, Bedürfnisse und Wünsche wahr oder auch ernst zu nehmen. Diese beständige Erfahrung des Übergangenwerdens hinterlässt also Spuren. Und Kinder lernen, ihre Bedürfnisse zu verstecken, Unbehagen wegzulächeln und ihre Handlung an den Erwartungen der Erwachsenen zu orientieren. In Kindergedanken: Ich habe keine Wahl. Oder meine Gefühle sind falsch. Ich muss das hier gut machen. Übersetzt für uns: Das Kind lernt zu funktionieren. Dieses Selbstbild ist fatal, denn es prägt, wie sie später mit Autorität umgehen, wie sie sich selbst wahrnehmen und wie sie Beziehungen gestalten. Gleichzeitig ist es mir wichtig, kurz zu betonen, Kinder sind nicht nur passive Opfer dieser Dynamiken. Sie reagieren, sie testen Grenzen, sie fordern heraus, sie verhandeln. Wir müssen das aber sehen und auch verstehen. Denn in diesen Reaktionen können sie uns Hinweise darauf geben, wie unsere Macht für sie wirkt. Und so gesehen sind Kinder eine stetige Rückkopplung unserer Qualität. Wenn wir hier aufmerksam sind, dann können wir diese Rückmeldung nutzen, um unsere Praxis zu korrigieren. Warum zieht sich dieses eine Kind immer zurück? Oder warum wird das andere Kind in diesem Kontext immer laut oder rebelliert? Und um es einmal klarzustellen: Ja, wir haben die Macht. Und ja, wir werden sie auch behalten. Die relevante Frage ist nur: Wie können wir sie verantwortungsvoll einsetzen? Denn verantwortungsvolle Macht bedeutet, sie sichtbar zu machen. Es bedeutet, Rahmen zu setzen, ohne Handlungskraft zu entziehen. Und Beteiligungsräume dort einzurichten, wo sie möglich sind. Macht kann Sicherheit geben, Orientierung, Rahmen. Und ein bewusster Einsatz davon bedeutet, die Entscheidungshoheit nicht zu verbergen, sondern sie transparent zu machen. Und sie nicht als Selbstzweck zu nutzen, sondern als Mittel, um Fürsorge, Schutz und lernförderliche Rahmen zu schaffen. Die Kinder brauchen uns Erwachsene. Sie brauchen Erwachsene, die Verantwortung übernehmen, Entscheidungen treffen, aber eben nicht immer über sie hinweg. Ich habe dazu ein paar Gedanken, die vielleicht helfen. Erstens Rahmen. Das gibt Orientierung und Sicherheit. Und wenn ein Rahmen konsequent ist, dann wird er vorhersehbar und reduziert Willkür und damit auch verbundene Unsicherheiten. Das heißt aber nicht, dass hier nichts verhandelbar ist. Es heißt, dass die Regeln klar sind, und dass die Kinder eher verstehen, warum Dinge gerade so laufen und auch, wo die Spielräume sind für Gegenargumente. Zweitens Anerkennung. Gefühle begleiten und nicht bewerten. Es spielt keine Rolle, ob wir etwas als übertrieben oder unnötig empfinden. Das Kind fühlt das gerade. Und wir können die Notwendigkeit eines Ablaufs sehen und gleichzeitig sagen: Ich sehe, dass es schwer für dich ist. Diese einfache Anerkennung validiert das Gefühl, auch ohne unser Gegenüber in eine Richtung zu pressen. Erstmal ist das Gefühl immer richtig. Drittens gehört zu erstens, und zwar Transparenz. Wenn wir Macht verdecken, führt das zu Misstrauen. Wenn wir unsere Entscheidung erklären, kurz, kindgerecht, dann erscheint die Entscheidung mehr als Verantwortung, nicht mehr als Geheimnis oder Willkür. Vielleicht wird sie sogar nachvollziehbar. Kinder können nicht immer bestimmen, weil sie eben nicht die Konsequenzen absehen können. Lisa Luise darf nicht über die rote Ampel rennen. Nicht, weil ich keine Lust habe, ihr hinterher zu rennen, sondern weil der LKW sie einfach zu Mus quetschen wird. Ich weiß von dieser sehr realen Gefahr. Lisa Luise nicht. Und wenn ein Kind morgens im Morgenkreis nicht beim Willkommenslied mitmachen will, so what? Dann behalt doch deine Hände einfach bei dir und lass die anderen mitmachen. Wir können später herausfinden, warum das heute nicht zu dir passt. Das Kind verliert dabei kein Sternchen in unserer Gruppe. Du bist immer noch Teil von uns. Und mir als Fachkraft bricht kein Zacken aus der Krone, ob er nun im Fingerspiel mitmacht oder nicht. Das Ziel kann sein, dass Kinder innerhalb unserer Rahmen Möglichkeiten zur Mitgestaltung empfinden, dass sie an Entscheidungen beteiligt werden, die sie betreffen, dass sie die Erfahrung machen, dass Grenzen nicht willkürlich sind, sondern sie so gezogen werden, um Sicherheit und Planbarkeit für alle zu schaffen. Zu einem positiven Machtgebrauch braucht es eine gute Portion Selbstreflexion. Wir müssen unsere eigenen Bedürfnisse und Grenzen kennen. Und oft wird Macht genutzt, weil Erwachsene eben unter Zeitdruck stehen oder wir das Gefühl haben, den Betrieb noch gerade so aufrechtzuerhalten. Oder auch aus Angst vor dem Chaos. Bewusstsein über diese eigenen Motive ist entscheidend. Nur dadurch können wir sehen, wann Macht sinnvoll ist und wann sie vielleicht der eigenen Bequemlichkeit dient. Eine kultivierte Praxis fragt sich ständig, diene ich mit dieser Entscheidung dem Kind oder mir? Diese Frage offen zu halten, ist ein zentraler Akt unserer Verantwortung.
Butter bei die Fische.
Na gut, dann kommen wir mal zu ein paar Impulsen. Lasst uns mal zurückgehen in die Garderobe zu Lisa Luise. Wenn wir Kindern Wahlmöglichkeiten geben, dann sollten wir uns immer fragen, ist das jetzt wirklich eine Wahl oder eine gelenkte Entscheidung im Kostüm der Freiheit? Eine echte Wahl entsteht dort, wo das Kind zwischen mindestens zwei sinnvollen Optionen wählen kann und wo sich auch ein Nein im Raum mitbefinden darf. Wenn unser Ziel feststeht, etwa wir gehen raus, dann kann die Wahl in der Umsetzung liegen. Möchtest du die Jacke jetzt selbst anziehen oder brauchst du Unterstützung? Oder eben, ich sehe, du willst keine Jacke. Lass uns doch gemeinsam schauen, ob es draußen warm genug ist. Ich habe mit einem Kind auch schon mal einen Kompromiss gemacht. Es hatte einen dicken Pulli an und ich bin mit einem Timer rausgegangen und habe alle 5 Minuten geschaut, ob das Kind kalt wird. So wurde meine Macht nicht versteckt, sondern transparent gemacht und auch die Bedingungen, an denen meine Macht hier geknüpft ist, nämlich das Kind soll nicht frieren. Das Kind hat sich als mitgestaltend erlebt und wurde nicht übergangen. Und so kann es dann auch besser vertrauen, wenn beim nächsten Mal vielleicht nicht meine Kapazitäten reichen und ich keinen Timer habe und sage, mir wäre es lieber, wenn du die Jacke jetzt anziehst, weil ich glaube, es ist heute sehr kalt. Der zweite Impuls nennt sich Grenzen individualisieren. Wir sind wieder bei Paul Peter. Wenn Teilnahme zur Pflicht wird, dann verliert die Beziehung Freiwilligkeit und Kinder spüren sehr genau, ob sie gerade eingeladen oder gedrängt werden, etwas zu tun. Statt hier machen einfach alle mit, könnte man überlegen, setz dich doch zu uns oder in die zweite Reihe, in die Nähe. Und wenn du bereit bist, freue ich mich, wenn du zu uns kommst. Das bedeutet nicht, dass es beliebig wird, sondern dass die Zugehörigkeit hier nicht an den Gehorsam des Mitmachens gekoppelt ist. Beziehung entsteht nicht durch Regelkonformität, durch Resonanz entsteht sie. Macht er nicht mit, wird das einen Grund haben, und zwar seinen Grund. Den können wir mit ihm danach finden. Drittens, Gefühle müssen nicht immer gelöst werden. Eigentlich müssen sie nie gelöst werden, denn es reicht, sie zu begleiten und zu benennen. Ist doch nicht schlimm, ist allerdings ein Satz, der das Gefühl des Kindes nicht nur relativiert, sondern sogar isoliert. Ein Kind, das weint, braucht keine Bewertung, es braucht Begleitung. Wenn man unbedingt reden muss, könnte ein alternativer Satz sein, du bist gerade richtig traurig, ich bin jetzt hier bei dir. Oder auch, das hat dich getroffen, ich kann das sehen. Ich bin meistens der Freund, vielleicht auch gar nicht zu reden, sondern die Stärke in Form von Präsenz zeigen. Wir können unsere nutzen, um das Kind zu halten. Und es bekommt vermittelt, mein Erleben hier ist gültig und, was noch viel wichtiger ist, ich bin damit nicht allein. Der vierte ist echt einfach. Und zwar Sprache reflektieren. Im ersten Schritt macht man einfach aus, das hast du toll gemacht. Ich finde toll, wie konzentriert du hier gerade Ordnung geschaffen hast. Ich finde ist nämlich nicht, ist so. Noch stärker wird es aber, wenn wir das Kind selbst fragen, wie war das für dich? Oder bist du eigentlich zufrieden mit dem, was du da gemacht hast? So wird die Macht nicht zur Bewertung, sondern zur Einladung, sich selbst zu erleben. Das Kind wird gar nicht gelobt, es wird einfach gesehen. Und fünftens, zurück zum Wickeln, körperliche Integrität achten. Wickeln ist notwendig. Aber wie wir es tun, macht hier einen gravierenden Unterschied. Ein Kind, das protestiert, zeigt gerade, ich will mitentscheiden über meinen Körper. Auch wenn die Handlung selbst gar nicht verhandelbar ist, kann die Haltung dazu es sein. Ein möglicher Satz kann sein, ich muss dich wickeln, aber ich warte noch kurz, bis du soweit bist. Oder auch, ich sehe, dass du das gerade nicht möchtest, ich muss das tun. Ich bin aber vorsichtig und achte auf dich. Das Kind erlebt hier, dass der Körper weiter ihm gehört, auch wenn hier gerade etwas passieren muss. Zum Schluss, über all dem steht immer Transparenz als Grundhandlung. Entscheidung ansprechen, die Rolle benennen, ich muss gerade entscheiden, weil, oder ich entscheide jetzt, weil. In ganz kurzen, aufrichtigen Sätzen, die den Kindern erlauben, die Logik zu begreifen, hinter der wir gerade handeln. Transparenz schafft Vertrauen. Wenn Kinder die Gründe für Abläufe verstehen, erleben sie weniger, dass sie als Willkür geschehen und sie können sie viel besser einordnen. Vielleicht merkt ihr ja, in all diesen Situationen geht es gar nicht darum, unsere Macht zu vermeiden, sondern sie bewusst zu gestalten. Macht, die transparent ist, die eine Wahl zulässt, die Gefühle anerkennt, die Selbstwahrnehmung stärkt und körperliche Integrität achtet. Es kann sein, dass für einige Punkte ein Austausch im Team nötig ist. Auch das ist häufig Realität. Fachkräfte haben ein Gefühl, etwas tun zu müssen, was ihnen und ihrer Haltung widerstrebt, weil andere Fachkräfte sich hier durchsetzen. Checkt dazu mal eure eigenen Motive. Sprecht in kurzen Reflexionsrunden über Entscheidungen. Macht braucht kollegiale Verbindlichkeit, denn sonst wird sie zu einem privaten Instrument. Und nur wer im Team über Macht spricht, kann beginnen, sie bewusst zu formen. Regelmäßige Reflexion über Alltagsentscheidungen, kurze Fallbesprechungen oder das Bewusstmachen der eigenen Motive helfen, die Routinen zu korrigieren und sensibler zu handeln. Und manchmal ist es für KollegInnen auch gar nicht einfach festzustellen, dass sie hier über Kinder hinweggehen, um eigene Motive durchzusetzen. Wenn das nämlich unbewusst passiert und plötzlich aufgedeckt wird, dann fühlt es sich furchtbar beschämend an. Also sprecht bitte sensibel über dieses Thema, damit andere auch hineinwachsen können. Denn es verlangt Übung und Nachjustierungen, die Arbeit hier zu verändern. Ziehen wir ein kurzes Resümee. Kinder brauchen Rahmen. Sie brauchen Grenzen, sie brauchen Erwachsene, die Verantwortung übernehmen. Das ist kein Widerspruch zur Autonomie, sondern ihre Voraussetzung. Ein Rahmen gibt Sichtbarkeit, Sicherheit und Planbarkeit. Und durch ihn wird es möglich, dass Kinder Erfahrungen machen, die in einem verständlichen Umfeld eingebettet sind. Ohne diesen Rahmen würde Unsicherheit entstehen. Mit unreflektiert gesetztem Rahmen entsteht Ohnmacht. Die Kunst hier besteht darin, den Rahmen so zu setzen, dass er trägt und die Kinder nicht bricht. Sie brauchen die Orientierung, aber nicht die Kontrolle. Wörtlich, du bist gehalten, aber nicht ausgeliefert. Die psychische Landschaft, die durch dauerhaft unreflektierte Machtausübung entsteht, reicht weit. Sie beeinflusst Selbstvertrauen, das Gefühl von Sicherheit und die Fähigkeit, Beziehungen einzugehen, in denen das eigene Erleben anerkannt wird. Deshalb ist das Thema übrigens nicht nur pädagogisch relevant, sondern wesentlich für die Frage, wie wir als Gesellschaft das Aufwachsen gestalten. Macht ist unausweichlich. Der ethische Anspruch ist, sie so auszuüben, dass sie einen Boden bietet, auf dem Kinder wachsen können. Wir sind verantwortlich und nicht allmächtig. Das ist ein Unterschied. So, das war's jetzt auch mit der ersten Folge der Miniserie Macht im pädagogischen Alltag. Mal wieder etwas länger und heute ging es eindeutig nur um Macht gegenüber Kindern. In der nächsten Folge werden wir die Perspektive ein wenig verändern, denn Macht findet sich in vielen Bereichen. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr Gedanken habt oder Beispiele teilen wollt, schreibt mir gerne auf Instagram. Bis zur nächsten Folge. Ciao, Kakao.
Mann, Mann, Mann.
Mann, Mann.
Free Audio Post-Production. By Auphonic.com.